Auf den Punkt kommen. Das fällt vielen Menschen nicht besonders leicht. Die Konsequenz, stundenlange Audionachrichten, kilometerlange E-Mails, das wollen wir gerade im Kontext arbeiten nicht unbedingt. Deshalb zeige ich dir heute, wie man knackige Nachrichten schreibt, wie man gute E-Mails formuliert, wie man sich gut auch auf kurze kleine Ansprachen vorbereitet. All das lernst du heute. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Dim di dim di dim. Es ist mal wieder Zeit für Tea Time, deinem Podcast über Zeit- und Selbstmanagement für Königin, damit du künftig auch Herrscherin in deiner eigenen Zeitzone bist. Und wir haben uns in den letzten Folgen eine ganze Weile lang fast ausschließlich nur mit Planung beschäftigt. Und weil Planung aber nur das halbe Leben ist, dachte ich, wir gehen mal komplett weg vom Planungsthema und beschäftigen uns mit was ganz, ganz anderem, nämlich dem Formulieren, dem Schreiben, dem ja vielleicht auch Sprechen. Und ja, ich weiß, es gibt da draußen ChatGPT und so weiter und die helfen dir dann irgendwie solche Sachen zu formulieren, aber ich glaube, dass es sehr gut ist, selber auch grundsätzlich zu verstehen, wie schreibt man denn gute Nachrichten, wie kommt man gut auf den Punkt, um das lieber selber zu formulieren. Ich habe das neulich tatsächlich in einem Seminar auch als Thema gehabt und ein Seminarteilnehmer hat tatsächlich wirklich versucht, die Aufgabe zum Thema Nachrichten schreiben dann mit ChatGPT auch zu lösen. Und Gott sei Dank musste er 4-mal nachjustieren, bis ChatGPT dann auch tatsächlich wirklich eine gute Nachricht ausgespuckt hat. Also du siehst, auch KIs müssen das erst noch lernen. Insofern ist es ganz gut, vielleicht, wenn wir es erstmal selber lernen. Also darum soll es heute gehen, auf den Punkt kommen, gute Nachrichten formulieren, sich vielleicht auch auf Meetings besser vorzubereiten, in denen man kurz und knackig über einzelne Sachen informiert, weil auch das alles hat natürlich viel mit dem Thema Zeit und Selbstmanagement zu tun. So, im Prinzip, wenn wir uns das mal anschauen, wie das so ist mit den Informationen weitergeben, Informationen mit anderen teilen, wenn wir das sehr, sehr grob mal betrachten, dann können wir sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, Informationen an andere Menschen weiterzugeben. Entweder wir erzählen eine Geschichte. Also, es war einmal, dam, 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 und dann hat er gesagt, und dann habe ich gesagt, da, da, da. Ne? Also, es gibt so die Geschichte, die wir erzählen können, wo wir in der Regel auch eher chronologisch von vorne bis hinten alles erzählen eben. Und es gibt die Nachricht. Das sind so die zwei grundsätzlichen Formate, und dazwischen gibt es ganz, ganz viele andere, aber so werden wir es ganz, ganz grundsätzlich aufteilen. Das sind so die zwei grundsätzlichen Formate, wie wir Informationen aufbereiten können, um sie dann an die Menschheit weiterzugeben. So. Und Geschichten zu erzählen ist etwas, was wir in der Regel sehr gut drauf haben, weil wir mit Geschichten groß werden, weil uns unsere Eltern Geschichten erzählen oder auch unsere Großeltern, weil uns jemand was vorliest, weil wir Bücher lesen, Filme gucken, all das sind in der Regel gute Geschichten. Naja, vielleicht auch nicht immer, aber es sind auf jeden Fall erstmal Geschichten. Das ist ein Format, mit dem wir groß werden. Übrigens auch ein Format, was wir, und das finde ich mega spannend, in jeder Kultur auf diesem Planeten wiederfinden. Also die Tatsache, dass sich Menschen Geschichten erzählen, ist universell. Das passiert tatsächlich in jeder Kultur. Zu jeder Zeit haben sich Menschen Geschichten erzählt. Und das natürlich nicht ohne Grund. Also gute Geschichten sind nicht nur dafür da, dass wir nach Feierabend vielleicht noch mal ein bisschen irgendwie was haben, um unsere eskapistischen Bedürfnisse zu befriedigen, um ein bisschen abzuschalten, um uns unterhalten zu lassen, sondern Geschichten haben tatsächlich auch im Kontext der Arbeit durchaus eine wichtige Funktion, weil mit guten Geschichten unterhalte ich Menschen nicht nur. Gute Geschichten helfen uns beispielsweise dabei zu lernen. Ne? Wenn ich meiner Tochter etwas beibringen will und jetzt vielleicht nicht irgendwie über die Photosynthese oder sonstige Sachen, dann erzähle ich ihr eine Geschichte. Ne? Dann erzähle ich ihr vielleicht, wie ich das damals irgendwie, als ich 13 war, gemacht habe, was mir alles passiert ist. Und das ist eine ganz wichtige Funktion. Das ist zum Beispiel auch was, was ich in Seminaren sehr häufig mache, dass ich natürlich irgendwie die vier Formen von Reaktanz irgendwie meinen Teilnehmenden einmal kurz an die Wand werfe und erläutere. Aber dann erzähle ich, damit sich vor allem besser einprägt, meistens zu jedem einzelnen Feld, zu jeder einzelnen Reaktanzform erstmal eine gute Geschichte. Also ich hoffe zumindest, dass sie gut sind. Also Geschichten helfen uns zu lernen. Und das heißt, wenn du anderen auch im Büro etwas beibringen willst, wenn wir neue Prozesse erklären wollen, und so weiter, dann macht es Sinn, eine gute Geschichte zu erzählen. Gute Geschichten nutzen wir aber auch, manchmal nur intuitiv, anders in anderen Fällen sehr, sehr bewusst, um beispielsweise Dinge zu verkaufen, um andere Leute zu überzeugen. Leider, leider, leider sind Fakten, Daten, Zahlen und all diese schönen Dinge weniger geeignet dafür, Menschen wirklich von etwas zu überzeugen. Also egal, ob du jetzt ein Auto verkaufen willst oder, sehen wir gerade in den USA parallel hier gerade sehr schön, möchtest, dass dich Menschen zum US-Präsidenten wählen oder zur US-Präsidentin, müsste man hier in diesem Fall sagen. Es sind leider die guten Geschichten, die verkaufen. Ne? Also jetzt im Fall der USA muss man sagen, leider. Ne? Also wenn wir uns da anschauen, einen Herrn Donald Trump, der liefert keine Fakten. Der hat, ich kenne eigentlich keine Ansprache von ihm, in der es um Fakten geht, sondern der erzählt Geschichten. Ne? Der stellt sich eben nicht irgendwie, es war jetzt, das ist, glaube ich, jetzt ein, zwei Wochen her, bei einer Wahlkampfveranstaltung hin und sagt, ja, ne, es sind hier alle Länder in der NATO verpflichtet, 2% ihres Bruttoinlandsproduktes und so weiter. Und wenn das nicht passiert und wir nach Artikel 8 und so weiter, das erzählt er alles nicht. Er stellt sich hin und erzählt eine Geschichte. Und dann rief ich den Präsidenten eines großen Landes an und dann fragte er mich, wirst du mich verteidigen, wenn ich nicht zahle? Und ich sagte, ne, er erzählt eine Geschichte und die Wirkung lässt sich leider auch in den Videos auch wunderbar ablesen. Der ganze Saal so, yeah, ne? Kein einziger Fakt. Wahrscheinlich auch alles erstunken und erlogen, aber verdammt überzeugend. Und das ist etwas, was wir beispielsweise in der Werbung auch sehr gut beobachten können. Ne? Also wenn beispielsweise uns jemand ein Waschmittel verkaufen will, dann passiert das selten über, guck mal, das ist das beste Waschmittel, das macht besonders sauber und die Tenside sind irgendwie abbaubar und da. Das ist so alles, was so nebenbei läuft. Im Prinzip wird uns in der Regel in einem guten Werbespot auch immer gleich eine Geschichte erzählt. Von der glücklichen Hausfrau, die nicht nur irgendwie sich selber daran erfreut, dass ihre Laken strahlend weiß sind, sondern auch eine glückliche Familie hat und natürlich alle Beziehungen innerhalb der Familie dadurch auch viel, viel besser werden und das Leben insgesamt viel, viel schöner, wenn wir nur endlich mit diesem Waschmittel unsere Laken weiß sauber waschen. Also, Geschichten haben durchaus eine Funktion. In der Regel beherrschen wir zumindest so den grundsätzlichen Aufbau einer Geschichte auch ganz gut, ne? Der Einstieg mit einem Es war einmal. Das ist in der Regel uns irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen. Ob das dann gleich gute Geschichten werden, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber Geschichten haben durchaus eine Funktion. Und wir brauchen sie auch im Kontext Arbeit. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht immer und nicht überall. Wenn ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme, die dann folgendermaßen irgendwie lautet, liebe Thea, letzte Woche habe ich den Personalchef von Firma XY getroffen und dann hat er mir mitgeteilt und dann habe ich ihm gesagt und dann habe er gesagt und dann habe ich gesagt und dann hat er gesagt und dann habe ich gesagt und ich so scroll, 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 scroll. 3 Meter später kommt dann der entscheidende Satz und deshalb wollte ich dich fragen, kannst du im August dieses Seminar für mich übernehmen? Das ist eine Geschichte. Keine besonders gute, weil sie mir vor allem massig Zeit klaut, weil wenn sie, ne, die Absenderin, das als Nachricht formuliert hätte, dann hätte sie sehr viel schneller auf den Punkt gekommen und dann hätte ich schon in der ersten Zeile eben gelesen, ich wollte dich fragen, ob du im August ein Seminar für mich übernehmen kannst und dann hätte ich schon antworten können, nein, kann ich nicht, weil ich im August nicht arbeite und hätte mir den ganzen Rattenschwanz, der dahinter als Erklärung unter Umständen gekommen wäre, sparen können, ne, hätte sofort antworten können, fertig. Und es hätte unheimlich viel Zeit gespart. Also und generell unterscheiden zu können, wann ist es ein guter Moment, eine Geschichte zu erzählen und wann ist es ein Moment, wo ich nein, eher eine knackige Nachricht formuliere, erspart mir selber, aber vor allem auch anderen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich zusammenlebe, einfach wahnsinnig viel Zeit. Das heißt, erster wichtiger Punkt hier in dieser Episode ist für mich, dass du verstehst, ja, natürlich ist es in vielen, vielen Gelegenheiten wichtig, eine gute Geschichte zu erzählen. Vor allem, wenn du mit deinen Freunden abends unterwegs bist oder so. Na klar, erzählen wir uns dann in der Regel gute Geschichten. Aber wenn es darum geht, Informationen auszutauschen, wenn es darum geht, schnell auch selber eine Information zu erhalten, ne? Also nicht nur ich will andere informieren, sondern ich will vielleicht auch von der anderen Person eine Information. Jetzt in meinem E-Mail-Beispiel, ne, wollte die andere Trainerin von mir ja im Prinzip eigentlich nur wissen, kann ich im August übernehmen oder nicht. Also das heißt, wenn es um einen schnellen Informationsaustausch geht, dann sollten wir Nachrichten verwenden und eben keine Geschichten erzählen, weil wir sonst anderen Menschen einfach nichts anderes machen, als ihnen Zeit zu stehlen. So, das heißt, wir sollten beide Formate in der Anwendung irgendwie unterscheiden können und das ist jetzt das Nächste, womit wir uns beschäftigen müssen, wir müssen auch unterscheiden, wie erzählt man denn sozusagen einerseits eine Geschichte und wie formuliert man eine Nachricht. Und ich sagte es schon, das Geschichten erzählen hinsichtlich des Aufbaus, das ist in der Regel etwas, was wir intuitiv drauf haben, weil wir es in der Regel zumindest sehr häufig sowieso schon konsumiert haben, aber auch selber auch schon praktiziert haben. Wie schreibt man jetzt gute Nachrichten? Dafür stellen wir uns mal beide Formen, also Geschichte und Nachricht, wie Dreiecke vor. Eine gute Geschichte ist ein Dreieck mit der breiten Seite oben und der Spitze, die nach unten zuläuft, weil eine gute Geschichte fängt immer erstmal breit an. Der Autor, die Autoren holen uns rein, indem sie uns erstmal sehr breit erzählen, was ist denn vorher passiert, um wen geht's hier eigentlich, in welcher Zeit spielt meine Geschichte, welche Figuren sind beteiligt, wie ist das Wetter und so weiter, ganz, ganz breit. Und dann fängt an, geht so langsam die Geschichte los, alles verdichtet sich so ein bisschen, es wird immer verdichteter, verdichteter, verdichteter und ganz am Ende steuern wir auf den Höhepunkt zu, da kommt die eigentliche Auflösung. Die Nachricht wiederum ist ein Dreieck, was wir quasi umdrehen, wo die Spitze nach oben zeigt, wo ich erst den Höhepunkt verrate und dann erst die ganzen Hintergründe. Wir schauen uns das einfach mal in mehreren Beispielen an und du wirst sehen, ne, allein das im Kopf zu haben, hilft dir einfach schon, gute Nachrichten zu formulieren. Meine Mutter sagte immer, und ich weiß gar nicht, ob der Satz von ihr ist oder ob sie den auch, wie ich das auch häufig mache, irgendwo anders geklaut hat. Meine Mutter sagte immer, gute Nachrichtenschreiber sind schlechte Witzeerzähler, weil sie erzählen die Pointe immer zuerst. Sie erzählen uns erst den Höhepunkt und dann alle Hintergründe. Die Geschichtenerzählerin erzählt uns erst die ganzen Hintergründe, also erst die Basis und erzählt uns dann am Ende erst den Höhepunkt. Also Geschichte, Dreieckspitze nach unten, Nachricht, Dreieckspitze nach oben. Wir schauen uns das mal an einem Beispiel an. Ich erzähle dir mal eine Geschichte und dann machen wir daraus die Nachricht, weil dann wirst du wirklich sozusagen am praktischen Beispiel sehen, wie man gute Nachrichten formuliert, weil das ist leider auch ja ein großes, großes Problem. Das, worüber wir in Form von Nachrichten berichten wollen oder berichten müssen, kommt uns ja sehr häufig als Geschichte daher, nämlich in Form einer chronologischen Abfolge. So haben wir es in der Regel erlebt oder so haben wir es in der Regel gehört. Und das heißt, wir sind ganz oft eben gerade im Kontext der Arbeit gezwungen, aus einer Geschichte, also aus der chronologischen Abfolge von Ereignissen, eine Nachricht zu machen. Und die Kunst besteht letztendlich darin, das Dreieck umzudrehen. Die Geschichte, da zeigt das Dreieck nach unten. Ich muss das Dreieck umdrehen und die Spitze nach oben holen. Und wie wir das machen, das zeige ich dir jetzt mal in einem Beispiel. Also, wir nehmen mal eine schöne Geschichte, eine wahrscheinlich allseits bekannte Geschichte, aber vielleicht im Detail nicht mehr so richtig, Dornröschen. Es war einmal. Ich erzähle die Geschichte in Kurzform, keine Sorge. Also, es war einmal ein Königspaar, das versuchte, Kinder zu kriegen. Funktionierte irgendwie nicht so prickelnd. Die haben alles Mögliche probiert, hoffen, beten, bangen, wahrscheinlich auch irgendwie In-vitro-Verfahren und sonstige Dinge. funktioniert alles nicht, aber dann plötzlich, die Königin ist schwanger und alle so, yeah, juhu, das ganze Königreich in Feierlaune. Eine Love Parade nach der anderen wird veranstaltet und natürlich will auch das Königspaar anlässlich der Geburt dieses endlich erschienenen Kindes eine große Party feiern, Baby Shower. Man stürzt sich also mitten in die Partyvorbereitung, stellt dabei aber fest, Mist, wir haben nur 12 goldene Teller. Was in diesem Königland ein Riesenproblem ist, weil man will natürlich auch die Feen des Landes einladen, derer es aber 13 gibt und nicht 12. Was tun? Wir alle kennen das Problem, oh Mist, ich habe nur 12 Teller, lade ich jetzt meine Schwiegermutter noch ein oder nicht? Nein, also was tun? Und man entscheidet sich tatsächlich, die 13. Fee auszuladen. Es wird also eine Riesenparty veranstaltet. Alle sind in bester Laune, sturzhagelvoll. Man feiert die Geburt des Kindes. Die 12 Feen nacheinander sprechen ihre guten Wünsche für das neugeborene Kind aus. Die 12. will gerade ansetzen. Da geht die Tür auf. Die 13. Fee erscheint, crasht die Party. Stinksauer, weil eben nicht eingeladen, aber ne, in einem Instagram-Live Dingsda-Bumsda-Feed die ganze Zeit mitbekommen, was da auf dieser Party passiert. Sie crasht also die Party. Und wie dann Feen gerne mal reagieren? Sie verflucht das Kind. Sie sagt, Dornröschen wird sich im Alter von 18 Jahren an einer Spindel stechen und tot umfallen. Da-da-da-da! Erster Höhepunkt. Und wir sehen, ne, Dreieck am Anfang ganz breit. Ne? Ich habe euch alle möglichen Informationen irgendwie über dieses Königspaar. Ich hätte noch ganz viel über das Königreich erzählen können. Ganz, ganz breit. Und jetzt langsam verdichtet es. Und wir kommen so auf die ersten Höhepunkte, auf die ersten dramatischen Wege oder die dramatischen Punkte dieser Geschichte hin. Wir sitzen jetzt also da und Dornröschen ist verflucht. Die 12. Fee hat aber Gott sei Dank ihren Wunsch, ne, ihren guten Wunsch für Dornröschen noch nicht ausgesprochen und sagt so, ja, Mist, ne, jetzt mit dem Fluch hier und so weiter, kann ich jetzt nicht komplett wegmachen, ne, aber ich kann es so ein bisschen abmildern. Das heißt, Dornröschen wird sich zwar auch bei einer Spindel stechen, aber sie wird nicht sterben, sondern sie wird stattdessen in einen 100-jährigen Schlaf fallen. Wie reagiert nun das Königspaar? Letztendlich so, wie Menschen immer mit Risiken umgehen. Alle Spindeln im Land werden verboten. Die bestehenden Spindeln werden verbrannt. Es gibt zahlreiche Arbeitssicherheitsschulungen, Memos, in denen auch nochmal auf das neue Verbot von Spindeln irgendwie hingewiesen wird, werden und so weiter und so weiter. Na, man verbietet es erstmal. Aber wie immer, es kommt, wie es kommen muss. Dornröschen, gerade 18 Jahre alt, wandelt durch das Schloss, geht in einen Turm, dort ist ein Zimmer, sie macht die Tür auf, noch nie war sie in diesem Zimmer. In diesem Zimmer sitzt eine alte Frau und spinnt. Und diese alte Frau sieht sehr, 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 sehr ähnlich aus wie die 13. Fee, aber das nur am Rande. Dornröschen also in diesem Zimmer und sagt, oh, was machst denn du da? Und die alte Frau so, oh, das ist eine Spindel, willst du mal anfassen? Und Dornröschen so, auch ja. Zack, bumm, gestochen, bam, 100-jähriger Schlaf. Nicht nur Dornröschen fällt in einen 100-jährigen Schlaf, das gesamte Schloss schläft ein. Und wie das immer so ist, wenn gesamte Schlösser einschlafen, es wächst eine riesige Dornenhecke um das Schloss drumherum. Rosen mit Dornen, daher auch der Name Dornröschen. 100 Jahre lang versuchen Prinzen, diese Dornenhecke zu zerschlagen, scheitern aufs Allererbärmlichste, sterben einen bestialischen Tod in dieser Dornenhecke. Aber dann, nach 100 Jahren kommt der Prinz, Horst. Horst zerschlägt die Dornenhecke, es kommt zu einem sexuellen Übergriff. Er küsst Dornröschen ohne ihr Einverständnis, macht aber hier nichts, weil alle wachen auf. Dornröschen, oh, danke Horst. Königspaar, oh, danke Horst. Alle mega happy, aufgewacht. Große Hochzeit, fertig, happy end. Das ist die Geschichte. Vielleicht nicht so ganz nah am Original, aber das ist die Geschichte. So, wenn ich das jetzt von jemandem erfahre oder vielleicht sogar live dabei bin, über 100 Jahre, okay, sehr unrealistisch, aber egal. Ne, wenn das sozusagen die Geschichte ist, wie mache ich daraus eine Nachricht. Ich drehe das Dreieck um. Ich muss jetzt das Letzte erstmal erzählen, was passiert ist. Und das tue ich, indem ich mir eine Frage stelle, nämlich erstens, was ist als Letztes passiert? Was ist sozusagen quasi das Ergebnis? Und das teile ich dann auf in 5 Unterfragen, nämlich meine berühmten 5 Ws, wer, was, wann, wo, wie. Wer könnte zum Beispiel sein Dornröschen, was ist wieder aufgewacht, wann, vergangenen Donnerstag, wo, im Märchenwald, wie, durch den Kuss des Prinzen. Und das ist dann meine Nachricht. Das heißt, Betreffzeile in die E-Mail, Dornröschen ist wieder wach, Ausrufezeichen. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dornröschen ist nach einem Kuss des Prinzen am vergangenen Donnerstag um 15 Uhr im Märchenwald wieder erwacht. Und das ist dann die Nachricht, dass es einen Fluch von einer Fee gab, der von einer anderen Fee ein bisschen abgemildert wurde, dass das Ganze nach 100 Jahren erst passiert ist, bla bla bla, dieses ganze bla bla bla, alles was die Hintergründe sind, das schreibe ich erst danach. Ich muss mir, wie gesagt, immer überlegen, was ist als Letztes passiert, im Sinne von was der entscheidende Höhepunkt, was ist final passiert, was war das Ergebnis und dann wer, was, wann, wo, wie. Und bevor ich jetzt die Antworten auf meine 5 Ws formuliere, muss ich mir natürlich auch überlegen, wer sind meine Leserinnen und Leser, was wissen die schon und inwieweit sind die betroffen. Und das ist eine wichtige Entscheidung. Das können wir an dem Beispiel Dornröschen auch sehr gut aufmachen. Wenn meine Leserinnen und Leser zum Beispiel Dornröschen kennen, dann kann ich in meiner Nachricht natürlich auch von Dornröschen sprechen. Wenn die aber Dornröschen nicht kennen und Dornröschen einfach irgendeine Thronfolgerin in irgendeinem entfernten Königreich ist, dann werde ich wahrscheinlich bei wer nicht schreiben Dornröschen, sondern die Thronfolgerin in was weiß ich wo, dann ist das mein Wer. Also ich muss mir immer überlegen, wer sind meine Leserinnen und Leser, was wissen sie schon und inwieweit sind sie davon betroffen, was interessiert die? Wenn ich zum Beispiel nicht jetzt unbedingt Redakteurin von Bild der Frau bin und über den Vorfall Dornröschen berichte, sondern vielleicht Redakteurin beim Handelsblatt, dann sind die Antworten auf die Frage, wer, was, wann, wo, wie, ganz, ganz andere. Weil dann berichte ich unter Umständen nicht, Achtung, Dornröschen ist wieder wach, sondern dann ist vielleicht meine Nachricht auch, Spindelimportverbot im Königreich Dornröschen wieder aufgehoben. Ne? Dann habe ich einen ganz anderen Punkt irgendwie auf den Nachrichten, eine ganz andere Perspektive und ziehe ganz, ganz andere Fakten aus der gleichen Geschichte raus, weil meine Leserinnen und Leser ganz, ganz andere Menschen sind, ganz, ganz andere Interessen haben, ganz, ganz andere Betroffenheit haben. Dann berichte ich über etwas völlig anderes. Ich kann auch beispielsweise, wenn ich die Dornröschen-Nachricht formuliere, könnte mein Wer auch beispielsweise nicht Dornröschen sein, sondern der Prinz. Meine Nachricht könnte auch lauten, Prinz gelingt das Wecken von Dornröschen. Das ist auch eine Nachricht und es basiert alles auf den gleichen Informationen, aber ich muss, wie gesagt, immer aus der Perspektive meiner Leserinnen und Leserinnen darüber nachdenken, wie beantworte ich erstmal meine 5 Ws. Wer, was, wann, wo, wie. Und das heißt zum Üben, zum Praktizieren ist meine Empfehlung wirklich für dich, mach dir vor jeder E-Mail, vor jedem Meeting erstmal Schmierzettel raus, schreib deine 5 Ws auf, beantworte sie und fang dann erst an zu schreiben. Bitte nicht sofort reinstürzen, ne, liebe Kolleginnen und Kollegen, und dann stürze ich mich sofort in den Text, sondern erstmal ganz kurz, und das sind 1-2 Minuten, wer, was, wann, wo, wie, dazu Stichpunkte und dann die Nachricht formulieren. Und ja, am Anfang, das ist aber immer so, wenn wir was Neues lernen, am Anfang macht es die Sache langsamer. Du wirst am Anfang nicht so schnell dann einfach schreiben, wie du vielleicht noch gestern geschrieben hast. Aber, das kann ich dir auch versprechen, je häufiger du das machst, je häufiger du das immer wieder anwendest, 5 Ws, wer, was, wann, wo, wie, desto schneller wird es dir dann auch irgendwann in Fleisch und Blut übergehen und ich, die das beispielsweise jahrelang im Studium immer und immer wieder praktizieren musste, bei mir ist das, ne, also bei mir ist das so tief drin, diese 5 Ws, dass ich es im Zweifelsfall auch unvorbereitet mündlich irgendwie hinkriege. Aber am Anfang müssen wir es üben und trainieren, so wie wir letztendlich, ohne es mitbekommen zu haben, auch die Struktur einer Geschichte quasi geübt, trainiert haben, ne, während unserer gesamten Kindheit allein schon. Also nochmal zusammengefasst, Geschichte, Dreieck, Spitze nach unten und für die Nachricht drehe ich das Dreieck um. Ich erzähle erst den Höhepunkt und dann alle Hintergründe. Und ganz wichtig jetzt, versuch bei diesen 5 Ws es wirklich auf das Elementarste zu reduzieren. Schreib lieber 2 aneinanderfolgende Hauptsätze statt irgendeinen episch langen, komplizierten Satz. Wenn ich das mit Seminarteilnehmenden übe, dann kommt ganz schnell immer so diese Einleitung nach einem 100-jährigen Schlaf und so weiter. Ne? Das sind alles Informationen, die kann ich dahinter setzen. Die kann ich dann nacherzählen, dass Dornröschen eben 100 Jahre geschlafen hat. Wir sind natürlich, gerade wenn wir schreiben, immer so ein bisschen bemüht, möglichst kompliziert und intellektuell zu schreiben. Beim Nachrichtenschreiben geht es aber nicht darum, einen Preis zu gewinnen. Weder den Pulitzerpreis noch irgendwie einen Preis für, oh, du kannst aber irgendwie kompliziert und intellektuell wertvoll schreiben. Ne? Also ich kenne natürlich diesen Impuls zu denken irgendwie, ne, wenn ich es jetzt noch ein bisschen komplizierter formuliere, denken wahrscheinlich alle, oh, die Thea, die ist aber schlau. Darum geht es aber nicht beim Nachrichtenschreiben. Beim Nachrichtenschreiben geht es darum, verstanden zu werden. Weil, das muss ich mir ja auch überlegen, meine Nachricht wird wahrscheinlich nicht die einzige Nachricht sein, die meine Empfängerin gerade erhält. Meine Empfängerin wird wahrscheinlich im Laufe des Tages 130 Nachrichten erhalten. Das heißt auch, sie wird meine Nachricht nicht ausführlich lesen, sondern sie wird da einmal kurz rüberfliegen. Und je leserfreundlicher ich meine E-Mail geschrieben habe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie meine Nachricht auch versteht, selbst wenn sie nur mal schnell mit den Augen rüberfliegt. Also kurze, knackige Hauptsätze. Versuch gerade in dem Nachrichtenteil, wenn es wirklich nur um die Informationen geht, nicht einen schönen Schreibpreis zu gewinnen, sondern klar auf den Punkt kommen, kurze Sätze, keine Fremdwörter, keine Anglizismen. Versuch es einfach zu formulieren. Und das klingt manchmal, als würde man irgendwie, weiß ich nicht, für kleine Kinder schreiben. Ja, aber es ist dadurch leichter zu verstehen. Das heißt auch zum Beispiel, nochmal drüber zu gehen und sämtliche Füllwörter wie hätte, vielleicht, möglich, bla bla bla, zukunftsweisend, generell raus damit. Alles streichen. Adjektive. In Nachrichten haben Adjektive nichts zu suchen. Es sei denn, ich will etwas, eine Unterscheidung klar machen. Also wenn es wichtig ist zu sagen, der Prinz ritt mit dem schwarzen Pferd und nicht dem weißen auf die Rosenhecke zu. Dann habe ich hier Adjektive, die ich nutzen kann, um etwas zu entscheiden. Ansonsten raus damit. Ne, die schöne Prinzessin, der mutige Prinz, dieser mutig schön, das brauche ich in der Nachricht nicht. In Geschichten brauche ich es, weil Adjektive erzeugen Bilder. Adjektive machen Dinge nochmal fülliger und blumiger und toll und so weiter. Aber in Nachrichten raus damit, dafür sterben einfach nur unnötig Pixel. Streichen auf den Fokus. So, jetzt gucken wir uns mal eine gesamte E-Mail an, weil wir sind ja noch nicht, meistens zumindest, nicht einfach nur mit dem Informieren irgendwie beschäftigt, sondern in der Regel wollen wir ja etwas auch. Das heißt, wir müssen uns immer auch fragen, was ist die Information? 5 Ws. Und was ist meine Forderung, meine Erwartung, mein Appell? So, das heißt, wir gehen mal einmal komplett den Aufbau einer E-Mail durch. Wir fangen erstmal an mit der Anrede. Liebes Team, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe KollegInnen, wie auch immer, wenn du die Möglichkeit hast, weil es vielleicht nur 3 oder 4 Personen sind, meine Empfehlung, sprich Menschen mit dem Namen an, nimm dir die Zeit, die Aufmerksamkeit ist höher, die Leute nehmen sehr viel mehr dann auch aus deiner E-Mail mit, als wenn da einfach nur Liebe alle steht. So, also Anrede. Dann müssen wir manchmal noch so einen kleinen Blablabla-Teil machen, ne? Also quasi so ein bisschen Smalltalk simulieren. Liebe Frau Müller, ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet und freuen sich auch wie ich an der großen Frühlingssonne, boah, was auch immer. Kann man machen, muss man nicht immer machen, aber man kann es machen. Wenn du es machst, dann bitte immer als extra Absatz. Ne? Also ich habe Anrede, Komma, Absatz. Dann kommt mein Blablabla, soziale Phase, Smalltalk, Block, Absatz. Jetzt kommt meine Nachricht. 5 Ws, keine Adjektive. Bitte nicht Thomas Mann, ne, ein Satz, ein Buch, sondern Tucholsky, Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze. Kurze, knackige Sätze. Und jetzt kommt etwas, was wir ganz oft auch vergessen, was dann zu Missverständnissen führt oder auch wahnsinnig viel Aufwand bei unseren Leserinnen und Lesern erzeugt, nämlich, dass wir die Appellebene bzw. die Aufforderung, die Botschaft vergessen, klar zu formulieren. Wenn wir Geschichten erzählen, wenn wir Geschichten aufschreiben, dann dürfen wir die Botschaft, das, was wir wirklich sagen wollen, ne, den Appell, die Aufforderung, was auch immer, dürfen wir gerne zwischen den Zeilen verstecken. Weil dann haben irgendwie arme Kinder im Deutschunterricht auch ordentlich was zu tun, nämlich herauszufinden, was wollte uns die Autorin eigentlich sagen. Das ist beim Geschichtenerzählen erlaubt. Da darf das so im Subtext zwischen den Zeilen so als kleine Funken irgendwie rumfliegen. Beim Nachrichtenformulieren nicht. Da formuliere ich einmal die Nachricht und dann ist der nächste Absatz, was will ich jetzt von dir? Ne? Klassiker, Nachricht, Schatz, die Spülmaschine ist voll. Und dann maximal enttäuscht sein am Nachmittag, wenn sich am Zustand nichts geändert hat. Warum? Weil ich den Appell nicht klar formuliert habe. Bitte räum die Spülmaschine aus. Und das machen wir sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen sehr, sehr gern, dass wir das weglassen, vielleicht weil wir glauben, wir dürfen das gar nicht formulieren, wir dürfen jetzt hier keine Forderung formulieren oder eine Erwartungshaltung oder eine Aufforderung formulieren oder weil wir unserem inneren Milchmädchen vertrauen, was da sagt, das ist doch klar. Aber bitte geh immer davon aus, wir haben es mit einer solchen Informationsdichte zu tun, dass das, was du dir vielleicht beim Schreiben denkst, beim anderen schon aus Zeitgründen gar nicht als Gedanken irgendwie auftauchen kann. Das heißt, hinter der Nachricht, dritter Teil sind wir jetzt schon, was möchte ich jetzt von dir? Also Nachricht, die Frau Müller hat sich heute Morgen krank gemeldet. Das ist die Nachricht. Und jetzt bitte nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, was jetzt zu tun ist oder was du erwartest, sondern jetzt im nächsten Absatz. Bitte kümmert euch um babababa. Ne? Oder, wie gesagt, ne? Schatz, die Spülmaschine ist voll. Bitte räumen Sie bis heute Nachmittag aus. Das ist immer mein Appell. Und verschluck bitte mir nicht die Aufforderung, die Appellebene. Ne, man kann das auch ganz nett und höflich einfach mit einem Bitte formulieren. Man muss ja nicht gleich schreiben, widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Bitte entfernt eure Fahrzeuge aus der Tiefgarage bis Donnerstag 17 Uhr. Ne? So kann man es ja auch formulieren. Aber dieses, ne, ich habe das erlebt, das immer in Seminaren, ne, dann sitze ich oder stehe ich da im Raum und erzähle und dann kommt jemand rein und sagt, oh, hier ist aber ganz schön kalt. Jupp, und nun, was ist dein Appell? Ne, kann bitte jemand das Fenster zumachen, kann jemand die Heizung anmachen, ne? Oder bitte mach du die Heizung an, bitte schließt du das Fenster. Also bitte hier klar, Nachricht, Appell, dann in E-Mails, immer gut, noch vielleicht so eine nette kleine Abschiedsformel. Also, ich freue mich jetzt schon auf unsere Zusammenarbeit oder vielen Dank für deine Unterstützung, was auch immer, irgendwas Nettes, irgendwas gerne Individuelles und dann Abschiedsformel, ne, mit freundlichen Grüßen, beste Grüße, sonnige Grüße, was auch immer, bam, fertig. Achtung! Ich sehe es immer mehr bei Organisationen, dass irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, ich vermute aus der IT-Abteilung, dass irgendjemand meint, es wäre eine gute Idee, die Abschiedsformel in die E-Mail-Signatur zu integrieren, damit automatisch ein mit freundlichen Grüßen Thea Wulff erzeugt wird. Das ist nicht schön. Es ist vor allem nicht höflich. Wer möchte denn mit einer automatisierten Standardabschiedsformel verabschiedet werden? Nein. Also mag ja durchaus sein, dass wir dadurch pro E-Mail 2 Sekunden sparen, aber bitte an der falschen Stelle. Schreib gute Nachrichten, bereite dich vor, dann sparst du auch eine ganze Menge selber Zeit und dann bitte eine individuelle Abschiedsformel und nicht irgendwie aus der E-Mail-Signatur generieren. Ein Punkt habe ich jetzt in meiner schönen E-Mail-Struktur, weil ich schon wieder vergessen habe, mir Notizen für diese Episode zu machen. Vergessen, weil wir natürlich noch die Hintergründe müssen wir noch mit einbauen. Also deshalb nochmal vorne. Also E-Mail, Anrede, sehr geehrter Herr Müller, liebe Frau Schmidt, hallo Sophia, Absatz, soziales Geplänkel, falls es notwendig ist, bla bla bla. Nächster Absatz, 5 Ws, meine Nachricht, was ist passiert? Nächster Absatz, was ist jetzt meine Bitte, meine Aufforderung, meine Erwartung? Nächster Absatz, und das habe ich eben gerade eben vergessen dir zu sagen, Hintergründe, wieso, weshalb, warum? Hier kann ich jetzt, wenn wir bei dem Dornröschen-Beispiel bleiben, zum Beispiel sowas wie formulieren, wie Dornröschen hatte 100 Jahre Schlaf hinter sich, weil die Eltern ursprünglich mal 13 Feen zu einer Party einladen wollten, sich dann aber kurzfristig nur entschieden haben, nur 12 einzuladen, bla bla bla. Hier kann ich die ganzen Hintergründe, wieso, weshalb, warum, erläutern. Wie kam es dazu? Warum haben wir die Entscheidung so getroffen? Oder auch, auf welche Quelle beziehe ich mich und so weiter und so weiter. Das mache ich aber alles erst nach der Nachricht, nach der Aufforderung, dann kommen die Hintergründe, dann wie gesagt positiver Abschluss, Abschiedsformel senden. Und das hilft so sehr auch den Menschen auf der anderen Seite, schnell und einfach Informationen zu verarbeiten. Was ist passiert? Was will die andere Person jetzt von mir? Und dann können sie dir auch, und das ist eben der große Vorteil, warum jeder von uns Zeit und Energie darauf verwenden sollte, gute Nachrichten zu formulieren. Ich kriege ja auch viel, viel schneller eine Antwort. Wenn ich anderen Menschen eine Mail schreibe, die sie aufmachen, wo sie schon sehen, oh Gott, ne, das ist auf einen Blick überhaupt nicht zu erfassen, was Thea jetzt hier von mir will. Und sie sehen, das ist ein elendig langer Text. Naja, klar, lassen Sie diese E-Mail wahrscheinlich erstmal liegen und dann, ne, wenn ich Pech habe, rutscht die immer weiter runter, setzt irgendwo Schimmel an und stirbt. Und ich kriege nie die Informationen, die ich eigentlich haben wollte. Also es ist nicht nur im Interesse meiner Leserinnen und Leser, sondern auch immer in meinem Interesse, mich gut einfach zu strukturieren, gute Nachrichten zu formulieren, anstatt lange epische Geschichten zu erzählen. Ein letzter Hinweis noch zum Formulieren von Nachrichten, leserinnenfreundliche Nachrichten. Bei der Frage, wann, wenn wir sagen, wann, ne, und das merke ich immer, wenn ich das mit Seminarteilnehmenden als Übung mache, wann, dann kommen sehr schnell solche Formulierungen wie gestern, vergangene Woche und so weiter. Das sind relative Zeitangaben, weil sie beziehen sich auf etwas, ne, nämlich das Heute. Du weißt nur, was ich mit gestern meine, wenn du weißt, was mein Heute ist. Oh Gott, jetzt gehen wir gleich in die Quantenphysik. Also, will sagen, in guten Nachrichten schreib bitte immer ein konkretes Datum, 18.03. oder von mir aus Donnerstag oder eine Uhrzeit, wenn es tatsächlich eben auch Stunden entscheidend sind. Also nicht vor 2 Stunden, sondern um 15 Uhr. Warum? Wenn ich von dir eine E-Mail bekomme und ich war 2 Wochen im Urlaub und du schreibst, gestern habe ich, dann muss ich wiederum beim Lesen erstmal wieder zurückgucken, wann hast du die E-Mail geschrieben, um herauszufinden, wann gestern war für dich, was das wirklich heißt. Und um diesen Schritt meinen Leserinnen und Lesern zu ersparen, einfach ein konkretes Datum reinschreiben. Je konkreter ich da bin, je weniger meine Leserinnen und Leser nachdenken müssen oder vielleicht einen Schritt weiter denken müssen, desto schneller kommen sie dann einfach auch zum Inhalt der eigentlichen Nachricht und je mehr Zeit haben Sie dann auch, meine in der Nachricht formulierten oder in der E-Mail formulierten Bitte dann auch entsprechend nachzukommen. So, ich hoffe, das hilft dir in Zukunft ein bisschen weiter zwischen Geschichte und Nachricht zu unterscheiden. Wisse, wann du gute Geschichten erzählst und wann du klare, nicht ganz so schöne Nachrichten formulierst. Und da meine ich jetzt gar nicht den Inhalt, sondern wie gesagt, dass Nachrichten in der Regel jetzt nicht schön und unterhaltsam zu lesen sind. Wisse also, wann du eine Nachricht formulierst. Vergiss mir nicht die 5 Ws, wer, was, wann, wo, wie. Dann den Appell und dann das Wieso, Weshalb, Warum. Und daraus werden gute Nachrichten. Und das braucht am Anfang eine ganze Menge Zeit, das wirklich zu trainieren, zu üben. Ich habe es, wie gesagt, gerade im Studium bis zum Erbrechen gemacht. Was hast du gestern im Fernsehen geguckt? Als Nachricht. Wie war dein Wochenende? Schreibe eine Nachricht. Ne? Alle möglichen Anwendungsfälle. Das heißt, am Anfang nicht sofort reinstürzen ins Schreiben, sondern nimm dir wirklich einen Schmierzettel. Wer, was, wann, wo, wie. Was ist wirklich relevant? Was wissen meine Leserinnen und Leser schon? Da gibt es eine ganze Menge, was man einfach dann langfristig einfach für alle Beteiligten auch an Zeit einsparen kann. Und wenn du in Zukunft lange epische Mails kriegst mit Geschichten, die kein Mensch hören will, schick den Menschen einfach den Link zu dieser Episode. Vielleicht machen sie es dann in Zukunft auch ein bisschen besser. So. Das war's für heute schon wieder. Ergänzend würde ich dir noch die Episoden 77, 78 sind das, glaube ich. Ich verlinke dir das nochmal in den Shownotes empfehlen. Da erzähle ich dir nochmal ein bisschen was darüber, wie wir gut mit sehr vielen E-Mails in unserem E-Mail-Postfach umgehen, aber auch welche Spielregeln innerhalb eines Teams, einer Organisation wichtig und relevant sind oder worüber man zumindest sprechen sollte, damit wir gut mit dem Instrument E-Mail umgehen. Und ein allerletzter Hinweis. Das Instrument E-Mail heißt ja übersetzt oder ausführlich erstmal Electronic Mail. Ne? Also übersetzt elektronische Post. Niemand sollte mündliche Kommunikation durch E-Mail ersetzen. E-Mail hat den Brief abgelöst, leider, und vielleicht auch das Fax. Aber niemals sollten wir E-Mail für das als Ersatzwerkzeug nutzen, was vorher zwischen Tür und Angel, per Telefon, im persönlichen Gespräch kommuniziert worden ist. Deshalb, bevor du in die Tasten jetzt haust, überleg dir erstmal, ist E-Mail tatsächlich das richtige Instrument? Soweit, hab viel Spaß, wir hören uns bestimmt bald wieder. Bis dahin, wenn du Zeit und Nerven hast, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, gib mir gerne, wo auch immer du diesen Podcast hörst, Sternchen, Daumen hoch oder was auch immer. Abonniere gerne diesen Podcast, damit du keine Episode mehr verpasst. Und wenn du mich weiterempfiehlst, bin ich natürlich noch viel, viel dankbarer. Hab eine schöne Zeit. Bis ganz bald. Deine Thea.